Hallo zusammen, Sebo hier. Wie ihr wisst, macht es Flo und mir unheimlich viel Spaß, Themen zu recherchieren, diese auszuarbeiten und uns darüber auszutauschen. Wir versuchen mit diesem Podcast auch Diskussionen zu Themen anzustoßen, die anderswo vielleicht nicht so sehr im Fokus stehen und euch neue Perspektiven zu bieten. Außerdem machen wir den Podcast für euch und daher freuen wir uns darauf, mit euch in Kontakt zu treten. Wenn ihr also Anregungen habt oder euch einfach über etwas Gesagtes aufregen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail unter keine.experimente.podcast@gmail.com oder findet uns auf Twitter oder Instagram. Außerdem wäre es großartig, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würdet. Schickt ihn zum Beispiel euren Freundinnen und Freunden oder Bekannten als Diskussionsgrundlage. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine Experimente, dem Politik-Podcast für alle und keinen. Hallo Flo.
Hallo Sebo und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sebo, würdest du dich als einen moralischen Menschen bezeichnen?
Oh, gute Frage. Ich glaube, in gewisser Weise sind wir alle moralisch, weil wir natürlich unterschiedliche Moralvorstellungen haben, die wir auch in gewisser Weise durchsetzen oder grob versuchen durchzusetzen.
Okay, wir sind alle moralisch. Wir können der Moral nicht ausweichen, weil wir alle Moralvorstellungen haben. Was denkst du, woher die kommen könnten? Gesellschaftlich, internalisiert?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein großer Faktor. Ich glaube, aus der Natur kommen eigentlich erstmal keine Moralvorstellungen, sondern die sind quasi gesellschaftlich erzeugt, ne? Durch zum Beispiel Religion, durch bestimmte Wertvorstellungen, durch die Vorstellung, wie man zu leben hat.
Okay. Ja, damit wären wir schon im Ansatz bei dem Thema heute. Erstmal, was die Moral betrifft, eine aufrichtige Entschuldigung an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es in der letzten Zeit nicht ganz regelmäßig war. Aufgrund privater Umstände war es nicht möglich, aber es wird wieder Regelmäßigkeit einkehren und wir geloben Besserung. Ja, nur das erstmal, wenn wir schon beim Thema Moral und Verantwortung sind.
Ja, genau. Ja. Wir werden es wieder hinkriegen, zweiwöchentlichen Takt euch jeweils samstags eine Folge zu liefern.
Genau. Okay, jetzt Thema Moral. Was jetzt ja natürlich interessant ist, warum ich auf das Thema zu sprechen komme oder zumindest unsere heutige Folge damit einleiten möchte, ist, dass ich ein bisschen Material gesammelt habe. Und zwar habe ich im Current Affairs Magazin, ich gehe da nur ganz kurz drauf ein, einen wunderbaren Artikel gelesen von Alex Kopitsch, Lily Sanchez und Nathan J. Robinson. Und da setzen sich die Autoren und Autorinnen mit der New York Times Rubrik auseinander, die der Ethiker heißt. Ja, und also das Prinzip ist ganz einfach. Der Ethiker, The Ethicist, wurde in den vergangenen Jahren von einigen Kolumnisten der New York Times übernommen. Und es geht darum, dass man Leserinnen und Lesern Ratschläge zu kniffligen Situationen des Alltags gibt und gewisse moralische Dilemmata thematisiert. Das Interessante ist jetzt wird der Ethiker von Quame Antony Appiah, also ein Philosophieprofessor, eingenommen, diese Position. Und jetzt arbeiten sich die Autoren so ein bisschen darin ab, ja, was so die Probleme sind der Leserinnen und Leser. Und das ist ganz interessant. Ein Problem ist zum Beispiel, was eine Leserin hat sich echauffiert. Ja, ich war in einem New Yorker Zeitschriftenladen und da war dann ein anderer Kunde, der hat dann einen Artikel gelesen, die Zeitschrift dann wieder zurück ins Regal gelegt. Ist das denn ethisch? Ich bin am Überlegen, ob ich nächstes Mal diese Person anschwärze, weil eigentlich in dem Moment, wo ich lese, muss ich doch zum Privateigentum machen. Ja? Also das ist nur ein Beispiel. Oder anderes Beispiel, da war ein Obdachloser im Treppenhaus von reichem New Yorker Treppenhaus, aber die Wohnungen sind trotzdem davon gesichert. Aber die Tür ist halt immer auf und da überlegt sich der Hausbewohner, soll ich den nicht jetzt auch, wenn Winter ist, irgendwie raus haben, weil ich möchte mir dieses Bild nicht angucken, wie da jemand schläft und so.
Ne? Und okay, also, das finde ich sogar schon interessant. Das andere war ein bisschen läppsch, aber die Frage finde ich eigentlich schon interessant her.
Ja, also was so ein bisschen die Stoßrichtung des Artikels ist, und deswegen gehe ich gleich auf die Kernessenz rüber, ist halt, dass die Autoren sagen des Artikels, naja, aber diese moralischen Dilemma finden ja vor dem Hintergrund einer spezifischen gesellschaftlichen Rahmung statt. Ja, also es werden oft nicht größere strukturelle gesellschaftliche Probleme angesprochen, sondern immer nur die Frage, ja, soll ich den jetzt anschwärzen oder soll ich jetzt irgendwie das akzeptieren, dass jemand die Zeitung einfach nur liest und nicht kauft, ja. Und da sagen die Autorinnen halt, naja, wenn wir wirklich moralische Fragen diskutieren, müssen wir eine Sensibilisierung für die tieferen Kernprobleme haben, ja, die oft strukturelle Ursachen haben, was ja immer unser Leib- und Magenthema dann ist oder meins auch mit Totalität der Frankfurter Schule, ne? Und sie sagen halt, was da zu beobachten ist bei oft bei diesen ethischen Debatten oder von Ethikräten, dass natürlich ganz individuelle Dilemmata abgehandelt werden, ohne die Gesellschaft oft mit einzubeziehen, ja? Also ja, zum Beispiel, ja, warum haben wir so viele Obdachlose? Da wäre man jetzt bei der gesellschaftlichen Dimension. Würdest du diese Bestandaufnahme erstmal teilen?
Ja, ja, klar. Ich meine, klar, in dem Fall der Ethiker, die Leute, das ist ja strukturell eine andere Ebene. Mhm. Ne? Die Leute schicken ihre Briefe dahin aus Dingen mit Alltagsbezug. Ja? Dinge, ja, die denen passiert sind und haben, die wollen Fragen beantwortet haben, wie sie sich konkret zu verhalten haben. Ne?
Ja.
Das stimmt. Also das ist ja auch eine legitime Frage. Ne? Allerdings, wenn dann wirklich so ein Ethikrat eingesetzt ist, ist es ja in gewisser Weise auch ein politisches Gremium. Ne? Mhm. Also das hat auch Auswirkungen auf die Politik. Dann müssen die sich mit größeren Fragestellungen auseinandersetzen. Da bin ich fest von überzeugt. Und die natürlich auch, man könnte sagen, multiperspektivisch durchleuchten.
Genau. Und das ist eben jetzt genau das, was die Autoren kritisieren, die Blindheit dieses Ethikers, dieser Kolumne gegenüber strukturell politischen Problemen wird halt immer deutlicher, ja, und ich finde, ich habe das jetzt als Einstieg genommen, weil der Artikel, wir verlinken das, ich kann die Lektüre nur empfehlen, aber weil wir ja heute auch ein bisschen über Werte und Moral mit nachdenken wollen, auch wenn wir hinterher das Politische betrachten. Ja, und uns erstmal uns fragen, naja, es gibt moralische Dilemmata, mit denen wir Menschen konfrontiert sind, aber die sind ja auch schon immer insofern aus gewissen Situationen konstruiert, ja, wo es denn diese eine Alternative gibt oder die andere.
Aber die Kritik finde ich nicht so überzeugend jetzt am Ethiker. Ich finde, klar, das ist so eine Stilfrage auch, ne? Wenn sich diese eine Kolumne in der Zeitung jetzt nur mit Einzelbeispielen auseinandersetzt oder so, dann finde ich das nicht so wahnsinnig schlimm, ne? Es geht eher darum, um Ethikräte, die wirklich Gremien sind, die eingesetzt wurden, weißt du?
Ja, da geht es darum in dem Artikel von, dass sie sagen, da wird oft so eine bürgerliche Moral erste Weltprobleme abgehandelt, ne? Aber jetzt, um dann mal weiterzugehen, ich würde jetzt von diesem Beispiel ein wenig auf das Prinzip der moralischen Verurteilung übergehen, die zunehmend unseren Diskurs prägen in der gesellschaftlicher Hinsicht. Ich denke, das hat man schon während der Pandemie gesehen. Ja, es gab dann die bösen Impfgegner oder die Befürworter, die Schlafschafe. Also ich nutze bewusst diese Kategorisierung. Ja, da gibt es in dem Ukraine-Krieg die schlimmen Kriegstreiber oder die Unterwerfungspazifisten oder Putin-Versteher. Und nein,
das sind wirklich alle Begriffe drauf.
Und jetzt haben wir das auch neu mit dem Israel-Palästina-Konflikt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was das mit unserem gesellschaftlichen Diskurs macht. Und ich habe jetzt heute Morgen mit einem Interview rausgesucht aus dem Mai 2022 mit dem Philosophen Andreas Urs Sommer in DLF. Und wo Urs Sommer jetzt wirklich, glaube ich, argumentative Instrumentarien liefert, mit denen wir auch die jetzigen Debatten noch weiter analysieren können. Da geht es jetzt primär um den Ukraine-Krieg. Ja, aber die gehen auch im weiteren Verlauf des Interviews auf die Pandemie ein. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns mal den ersten Ausschnitt an und diskutieren das dann.
Wer für Waffenlieferungen an die Ukraine ist, der ist ein Kriegstreiber und riskiert den Dritten Weltkrieg. Wer solche Lieferungen kritisiert, spricht der Ukraine ihr Selbstbestimmungsrecht ab und ist ein Putin-Freund. Kommt nur mir so das vor oder auch Ihnen, dass es irgendwie nichts mehr dazwischen gibt?
Das ist tatsächlich den Eindruck, den man bekommt, wenn man die aufgeregten Debatten gegenwärtig sich anschaut, dass sie auf ein scharfes Entweder-Oder hinauslaufen und dass die Bereitschaft, eine entgegengesetzte und womöglich einem selbst schmerzende Meinung zu akzeptieren, sich dem Nullpunkt nähert.
Die Unterzeichner dieses in der Emma erschienenen Briefs, die sind als sogenannte Intellektuelle schon bezeichnet worden in der öffentlichen Diskussion, als Sesselpazifisten und noch einiges mehr. Das heißt, es geht zum Teil um persönliche Angriffe. Es geht gar nicht mehr nur darum, das Argument schlecht zu finden. Man sagt gleich, wer so ein Argument überhaupt erwähnt, der hat keine Ahnung.
In der Tat scheinen diese Debatten auf tote Punkte zuzulaufen, die dann häufig in der Diskreditierung der jeweils entgegengesetzten Position und der Person, die diese Position tritt, hinauslaufen. Nicht zu sagen, es gibt hier Meinungen, die ich nicht teile aus den oder jenen Gründen, sondern diejenige Person, die diese Meinung vertritt, die ist moralisch diskreditiert und darf eigentlich am Diskurs nicht teilnehmen. Das hängt wesentlich daran, dass dieser Diskurs, wie er gerade gegenwärtig über Waffenlieferungen ja und nein geführt wird, sich verengt, moralisch verengt. Und wenn Moral die einzige Währung ist, mit der eine Debatte geführt wird, ist es sehr häufig so, dass eine Debatte sich nicht mehr durch Offenheit aufzeichnet, sondern den Tunnelblick bekommt. Und das können wir gegenwärtig beobachten. Und das ist vielleicht auch ein Spezifikum der deutschen Debatte, die sich um, wenn Sie so wollen, politische Dimensionen gar nicht mehr so schert in dieser Frage, wer hat jetzt moralisch Recht und wer ist auf der Rechten.
Ja, okay. Ja, das finde ich interessant, ne? Also, dass wir bestimmte Debatten nur noch im Format entweder oder führen können und dass dann basierend auf der Moral ein Urteil gefällt wird, das dann Personen vielleicht vom Diskurs ausschließt, weil sie eben nicht mehr, wie er sagt, moralisch diskreditiert sind.
Mhm.
Und dann verfällt die Diskussion in einen Tunnelblick. Ja, es gibt nur noch schwarz oder weiß. Und ja, genau, die Atominem-Argumente hat er auch genannt. Finde ich interessant. Kann ich mir stellenweise tatsächlich vorstellen, dass das so ist, ja.
Ja, es findet auch so eine Subjektivierung objektiv bestehender Dilemmata statt oder struktureller Probleme.
Ja. Ja?
Also in dem Moment, wo ich sage, wo man die berechtigte Kritik äußert, naja, werden immer weitere Waffenlieferungen zum Beispiel nicht immer mehr Menschenleben fordern und uns möglicherweise einen Weltkrieg näher bringen, dann wird dann mit subjektiven ad hominem Argumenten operiert, wie du bist ja ein Putin-Versteher zum Beispiel. Oder auch wenn jemand sagt, nein, wir müssen jetzt unterstützen, weil das vielleicht wichtig für die Verteidigung der Menschen ist, dann wird man sofort als Kriegstreiber bezeichnet. Also es wird immer mit so Titulierung gearbeitet, die direkt gar nicht mehr die wirklich die inhaltliche Ebene anerkennt. Es ist so eine Verabschiedung des Inhaltlichen, die stattfindet.
Es muss nicht notwendigerweise sogar die inhaltliche Ebene sein, ne? Wenn ich mir zum Beispiel jetzt als Annalena Baerbock angucke, ja, die den chinesischen Präsidenten Xi als Diktator bezeichnet hat.
Mhm.
Ja, sie ist Diplomatin,
ja.
Und sie ist die deutsche Chefdiplomatin. Und das ist ja nicht mal eine inhaltliche, es wäre eine strategische Ebene. Ja, das heißt, alle anderen Ebenen außer die moralische werden ausgeklammert.
Mhm.
Und das ist höchst schädlich, muss ich sagen. Weil natürlich können wir davon ausgehen, dass er in gewisser Weise eine Form von Diktator ist. Ja, aber es ist ja die Frage, wer sagt das? Und wenn das die Außenministerin der Bundesrepublik Deutschland sagt, dann können natürlich auch keine strategischen Verbindungen mehr geknüpft werden mit China, oder? Das wird sehr erschwert, wenn sie sowas tut, ne?
Ja, und das Prinzip der Moral wird ja durch einen solchen diskursiven Mechanismus selbst konterkariert, ja, indem man halt sagt, also meine erste Frage wäre, wird hier überhaupt, wenn jetzt von einer moralischen Verurteilung die Rede ist oder einer moralischen Verengung, wird da überhaupt dem Prinzip der Moral selbst mal so ganz basal gefragt Rechnung getragen? Weil ich glaube, Moral ist ja auch immer ein Ringen mit der Ambivalenz, mit sich selbst, ja, also ein authentisches Dilemma. Ich würde sagen, zum Beispiel bei der Frage, wenn wir jetzt auch gegenwärtige Debatten betrachten, ja, Krieg oder auch Ukraine. Das ist ja doch eher, also das wäre meine Meinung. Für mich ist das, wenn man das Thema mal ernst nimmt, wirklich ein Thema, was die moralische Sicht betrifft, wo wirklich wirkliche Dilemmata vorhanden sind.
Ja. Ja,
weil es gibt die Moral, dass man nicht eine Gesellschaft wirtschaftlich, aber auch in Sicherheitsfragen in den Abgrund führt und dann aber trotzdem sagt, naja, wir wollen aber auch nicht gänzlich nicht unterstützen. Also für mich ist diese Debatte durch moralische Ungenauigkeiten gekennzeichnet. Und in dem Moment, wo ich natürlich dann mit Subjektivierungen, Responsibilisierung argumentiere, dass du jetzt ein Kriegstreiber bist oder ein Unterwerfungspazifist, dann erkenne ich ja die Ambivalenz oder die Nicht-Eindeutigkeit der Situation nicht mehr an, oder?
Genau, ne, weil dann ist es nicht mehr die Hoheit des besten Arguments, sondern einfach die Hoheit der besten Beleidigung oder der besten Zuschreibung,
genau.
Ne, der besten Ad hominem Zuschreibung. Ne?
Genau. Ja, wir hören mal weiter.
Seite.
Aber warum, wenn Sie das gerade auch ja so ausdrücken, warum ist das vor allen Dingen auch typisch deutsch an dieser Debatte?
Ja, weil man ein dringendes Bedürfnis hat, aus der deutschen Geschichte heraus moralisch auf der richtigen Seite zu stehen. Und dann ist die Frage, gibt es sozusagen auch da Graubereiche, gibt es moralische Standpunkte, die so und anders aussehen könnten? Und das dann zu akzeptieren, dass zum Beispiel ein radikal-pazifistischer Ansatz heute auch noch vertreten werden kann, das fällt dann den Beteiligten ausgesprochen schwer. Diese Art der moralischen Zuspitzung des Diskurses, diese Art der moralischen Zuspitzung, die hat ein Schwergewicht hin zu einem Dualismus des Entweder-Oders, was ja besonders merkwürdig ist, weil wir uns ja zunächst einmal in einer moralisch unglaublich eindeutigen Situation zu befinden schienen. Die allermeisten, die jetzt an der Debatte öffentlich beteiligt sind, sind ja nicht solche, die sagen, Putin hatte Recht, mit seinen Truppen in der Ukraine einzumarschieren, sondern alle sind sich einig, dass die ukrainische Seite eigentlich diejenige ist, die moralisch einzig berechtigt ist. Also man würde denken, es herrscht ein ganz großer Konsens. Dann hatte man schon diese Eindeutigkeit und jetzt fängt man aber an, Feindifferenzierungen zu machen und die würde das eigentlich Entscheidende zu halten. Nicht zu sagen, wer auf der ukrainischen Seite ist, ist auf der moralisch richtigen Seite, sondern dann geht es dann darum, ja, wer sich in dieser Situation zum Beispiel im Hinblick auf die Waffenlieferung gerade richtig verhält. Also diese moralische Eindeutigkeit, die zerfällt quasi in ihrem Entstehen bereits.
Also wir stehen vor einem Fall, in dem es eigentlich eine moralische Eindeutigkeit geben sollte, ja, weil ein Land hat ein anderes Land angegriffen. Allerdings ist es natürlich auch so, dass die Erzählungen um diesen Angriff stark variieren.
Ja.
Also die Bedrängungserzählung der vielleicht der russischen Seite, dass sie aus Notwehr gehandelt haben und die Gegenerzählung dazu. Es ist natürlich auch so ein Stück weit die Frage, wem glaubt man letztendlich?
Ja, genau. Und ich finde, das habe ich ja schon vorweggenommen, diese Forderung der moralischen Eindeutigkeit. Ich meine, wir sehen es in der Ukraine, natürlich wurde sie angegriffen, das ist ganz klar, ja. Aber die Moral wird am Ende dann auf Bereiche transferiert, welchem Camp du stehst, ja. So, ob du denkst, also wie lässt sich denn das Ganze am besten beenden? Das wollen ja alle irgendwo. Das ist ja so ein breiter Konsens, ne?
Ja, gut. Aber natürlich wollen das alle am liebsten beenden, aber auf unterschiedliche Art und Weise.
Genau. Ich finde es auch schön, dass er sagt, es ist ein Spezifikum der deutschen Debatte und ja, das kann ich sogar tatsächlich als jemand, der auch englische Medien liest, bestätigen. Das sehen wir jetzt auch jetzt bei dem Nahostkonflikt.
Ja.
Dass natürlich aus berechtigten Gründen im deutschen Diskurs dann immer eine Position herrscht, wo man dann aber dann am Ende vernachlässigt, dass es auch Grautöne gibt und dass es dann natürlich.
Ich würde die beiden Sachen auf jeden Fall trennen.
Ich möchte nicht diese Kriege vergleichen.
Ich teile die Einschätzung, dass man die Graubereiche vernachlässigt komplett. Ja. Und ich würde aber darauf hinweisen, dass dieser moralische Aspekt das typisch Deutsche ist. Ja, das typische der deutschen Debatte, weil in den USA gibt es natürlich den Ukraine-Krieg betreffend auch unterschiedliche Auffassungen davon, ob die Ukraine jetzt unterstützt werden sollte oder nicht. Aber das sind, glaube ich, eher strategische Überlegungen insgesamt.
Ja, das siehst du ja bei Mörsheimer, der dann immer gerne hier bemüht wird, der aber zum Beispiel für einen sehr harten Kurs gegenüber China plädiert, wenn man diese Interviews sieht hier. Also da geht es, wie du sagst, um so strategische Gesichtspunkte, nicht um wertebasierte Überlegungen. Aber ja, ich finde, das kann man erstmal jetzt festhalten, oder ich weiß nicht, ob du mit mir da übereinstimmst, dass so eine Subjektivierung oder mit sehr viel subjektiven Kategorien gearbeitet wird bei eigentlich höchst diffizilen strukturellen Fragestellungen.
Ja. Und Offenheit wird nicht zugelassen, ne? Also einfach zu sagen, ich weiß bestimmte Aspekte nicht.
Mhm.
Ne, ich kenne mich nicht mit allen Aspekten dieses Themas aus, was ja völlig legitim ist, aber ich kann trotzdem sagen, dass ich eher in eine bestimmte Richtung tendiere, wenn auch nicht ganzheitlich kämpferisch auf dieser Seite stehe. Das finde ich ist wichtig. Ne? Das sind diese Graubereiche, die du meintest.
Genau, diese epistemischen Fragestellungen, wie viel Nichtwissen da ist. Also ich habe das ja auch mal gesagt, immer schon mal erwähnt, dass oft dann jetzt bei diesen Kriegsfragen, beim Ukraine-Krieg insbesondere, dann eine scheinbar wissenschaftliche Denkweise, die während der Corona-Pandemie vorherrscht, also Trial and Error, Versuch und Irrtum, jetzt auf eine Kriegssituation angewendet wird, was aber höchst gefährlich ist, ja, weil du bei den Akteuren nie genau antizipieren kannst, wie sie reagieren werden. Ja?
Genau, also, Error hat in dem Sinne halt unterschiedliche Folgen dann. Ne?
Ja, also, ein Error kann halt ein End-Error seinen neuen Versuch unmöglich machen.
Ja,
das ist toll, dass du sagst, Sebo. Dieser Aspekt des Nichtwissens spielt jetzt hier gleich im Interview auch noch eine wichtige Rolle. Vielleicht hören wir da mal rein.
Halt schon.
Da sind natürlich einige Sachen dran, an dem, was Sie gerade gesagt haben, die treffen spezifisch zu auf so etwas wie einen Krieg und so etwas wie diesen Krieg. Aber vielleicht geht es Ihnen anders. Mich erinnert das schon auch ein bisschen an die Debatten, die in den vergangenen 2 Jahren rund um die Corona-Pandemie geführt wurden. Da gab es ja auch keine Grauzonen. Man war entweder dafür, um jeden Preis Leben zu retten und egal welchen Lockdown, welche Einschränkung das sonst bedeutete, oder man war dagegen und dann war man gleich Wissenschaftsleugner oder ähnliches. Also für mich ist das nicht brandneu, dass es dieses Entweder-Oder nur gibt.
Nein, das ist nicht brandneu. Im Gegenteil, ich würde behaupten, dass Diskurse, die diese moralische Verengung haben, sehr schnell zu diesem Entweder-Oder tendieren. Und Ihre Beobachtung, dass es auch in der Corona-Debatte durchaus schon ähnlich gelagert war, würde ich teilen. Ich glaube, es hat wesentlich etwas mit Ohnmachtserfahrungen zu tun. Eine Gesellschaft wie die unsere ist schlecht darauf vorbereitet, mit fundamentalen Ohnmachtserfahrungen umzugehen. In der Corona-Zeit war es ja auch so, wir wussten alle nicht genau, wie wir uns verhalten sollten. Wir haben unterschiedliche Signale bekommen und haben dann begierig Signale aufgesogen, die uns Eindeutigkeit in die eine oder andere Richtung anzugeben schienen. Und da haben wir versucht, sozusagen durch die eindeutige Positionierung, und genau dasselbe geschieht jetzt wieder im Ukraine-Krieg, durch die moralische Eindeutigkeit diese Ohnmachtserfahrung zu überwinden. Wenn wir jetzt wenigstens Recht haben mit dem, was wir glauben, können wir in gewisser Weise so die psychologische Suggestion, können wir in gewisser Weise dieses eigentlich vollkommen hilflos sein, überwinden. Und das ist aber, denke ich, ein Trugschluss. Wir müssen versuchen, unsere Ohnmachtserfahrung in anderer Weise zu bewältigen und nicht dadurch, dass wir die moralisch eindeutige und vor allen Dingen einzig richtige Position zu beziehen meinen, die uns dann berechtigt, die anderen zu verunglimpfen, wie es gerade.
Ja, also es geht auch um Ohnmachtserfahrung. Das finde ich sehr interessant, weil wir werden im weiteren Verlauf noch auf diesen Aspekt kommen, weil ich werde euch gleich noch ein paar Ideen von Adam Tooze vorstellen. Der hat einen Vortrag darüber gehalten, wie Fiskalpolitik mit dem Aufstieg der neuen Rechten zusammenhängt. Und da spricht er auch von einer ontologischen Verunsicherung unter den Wählern der extremen Rechten. Ich glaube, das ist eine Sache, die können wir hier auch sehen, und ich glaube, wir können die beiden Themen gleich auch etwas verknüpfen.
Ja, also ich finde das mit der Ohnmachtserfahrung, wir erinnern uns an Mayo, ja, Verletzlichkeit ist das universelle Merkmal, was uns eint. Und was passiert denn im Moment der Ohnmacht, wenn wir mal wirklich drüber nachdenken? Wir haben das Gefühl und vielleicht auch dann richtigerweise, dass wir kein aktives Handlungspotenzial mehr verfügen, um auf die Situation, in der wir uns befinden, die misslich ist, einzuwirken. Ja, also wir haben keine Macht mehr in dem Sinne, Handlungsmacht, die wir verspüren. Und das setzt uns natürlich dem Prinzip der Verletzlichkeit aus, ja, indem wir immer aktiv, selbstwirksam eigentlich entgegensteuern möchten. Ja, und das ist natürlich bei so einer Debatte, die dann Krieg und Frieden betrifft, brisanter denn je, da spitzt sich da natürlich zu, ja, weil worum geht's da? Da geht's dann um alles, ja.
Klar.
Und ich finde, das war bei der Pandemie ja ähnlich, ja. Man wusste am Anfang nicht, was für ein Virus das ist, ja. Leute haben ihre Jobs aufgeben müssen, verloren, wussten nicht, wo ihr Einkommen herkommt. Also das sind ja auch wirklich Ohnmachtserfahrungen, wo du dich dann wirklich fragst, wie kann ich aktiv handelnd in meine Situation eingreifen, meine Miete bezahlen, ja.
Ja.
Und wenn Tooze das dann sagt, dass man so eine, wie hat das genannt,
ontologische Verunsicherung,
dann spricht er ja genau diesen Punkt an. Ja, also Ontologie ist ja die Lehre des Seienden, und in deinen strukturellen Rahmenbedingungen bist du verunsichert, weil du eben nicht mehr weißt, wie du deine Rahmenbedingungen verändern kannst hin zu etwas Besserem.
Genau. Ne, die Selbstwirksamkeitserfahrung ist weg. Und so wie das Beispiel hier das benennt, wird halt dann viel über das Moralisieren gesteuert oder versucht zu steuern. Ne? Also um klare Linien aufzuziehen, in denen man sich bewegen kann.
Ja, wir hören uns einen letzten Clip an und da kommt das jetzt auch mit rein, warum das Wissen so eine wichtige Rolle spielt, was wir schon angeschnitten haben.
Aber wie können wir da hinkommen, wenn wir jetzt noch einmal zurückkehren zu dieser Debatte um die deutsche Rolle in diesem Ukraine-Krieg? Ich meine, niemand von uns, ich unterstelle nicht mal Experten, aber ich bin mir sicher, Sie und ich, dafür gilt es, niemand von uns weiß, ab wann die Gefahr eines Atomkriegs wirklich da ist. Niemand von uns weiß, wie man diesen Krieg beenden kann. Niemand von uns weiß, welche Waffen was bedeuten. Also viele sagen ja auch, das entscheidet sowieso immer Putin, was der dann wirklich als Provokation empfindet oder nicht. Wir müssen doch eigentlich damit leben zu lernen, unglaublich viel nicht zu wissen, egal wie viel wir recherchieren.
Tatsächlich, und das ist natürlich eine grundsätzliche philosophische Lebenseinstellung, die Sie damit gerade skizzieren. Das fällt uns schwer, dass wir glauben, wir leben in einer Welt, wo alles eine letzte Antwort hat, wo wir Eindeutigkeit und Gewissheit kriegen können. Dieser Glaube an letzte Sicherheiten und letzte Gewissheiten, den preiszugeben, das fällt ausgesprochen schwer. Deswegen wäre eine Erziehung dazu, eine Selbsterziehung dazu, mit Ungewissheiten zu leben, in der Tat das Richtige, dass man dann versucht, in der Selbsterziehung dazu extreme Positionen zu vermeiden, wie es durchaus auch die Bundesregierung gegenwärtig zu tun scheint. Das könnte ein Gebot der Klugheit sein. Die Idee, dass wir in der letzten Eindeutigkeit uns wiederfinden, diese Idee aufzugeben, scheint eine vernünftige Haltung zu sein. Tatsächlich müssten wir, um aus der Ohnmachtsfalle herauskommen, vielleicht versuchen, ganz andere Strategien zu wählen, nämlich nicht so sehr zu fragen, was können wir jetzt militärisch tun? Das ist eine Frage, die wir uns natürlich auch stellen müssen. Aber die Frage wäre, denke ich, über das Taktische hinaus, wie die Ukraine sich behaupten kann gegen die russische Aggression, über dieses Taktische hinaus ganz grundsätzliche Fragen zu stellen, wie wir unser politisches System, unser gesellschaftliches System so attraktiv machen, dass es auf der Ebene der Konkurrenz der politischen Systeme wirklich auch bestehen kann. Also mir scheint, dass die Frage des Konfliktes letztlich nicht auf dem Schlachtfeld entschieden wird, sondern auf der Ebene der Attraktivität politischer Systeme, wenn es uns gelingt, unser System so zu gestalten, unsere liberale westliche Demokratie so zu gestalten, dass Menschen das wirklich für die einzig richtige politische Form halten, dann glaube ich, sind langfristig die Aussichten des Westens außerordentlich positiv. Und das würde bedeuten, dass wir unser politisches System mehr in Richtung Partizipation, mehr in Richtung Inklusion aller Beteiligten.
Ja, das ist, finde ich, eine fantastische Auslegung von ihm, ja. Weil ich meine, das ist eben jetzt auch eigentlich für uns eine sehr gute Überleitung. Wie können wir es schaffen, dass wir unser System so gestalten, dass es wirklich attraktiv ist für andere Leute?
Ja.
Und der Punkt jetzt ist, und dann werden wir gleich über unseren Finanzminister sprechen, wir tun es nicht.
Genau, also ich finde das ganz wichtig, dass er, um da nochmal ganz kurz dann dabei zu bleiben und dann überzugehen, da werden wir ja gleich weiter darüber reden. Ich bin ja ein großer Fan, ich habe schon mal von der Otto Brenner Stiftung zitiert, Industrial Citizenship, dass man aktiv Teil eines Unternehmens ist, dass man das Prinzip der Demokratie auf die ökonomische Sphäre überträgt.
Wir haben
das
schon mehrfach hier.
Ja, genau, weil das ist ja okay, das nochmal zu erwähnen, weil man ja nicht erwarten kann jetzt, dass jeder alle Folgen gehört hat. Aber dass man halt sagt, dass Demokratie auch da praktiziert wird am Arbeitsplatz. Und das finde ich insofern wichtig, weil das ist ja dieser Partizipationsgedanke.
Ja.
Wo man dann sich fragt, okay, Fukuyama hat das Ende der Geschichte ausgerufen, nach dem Fall der Mauer, des Eisernen Vorhangs insbesondere. Und dann ist jetzt ja so ein Diskurs, naja, der Liberalismus ist weg und eine neue Weltordnung, wo ich frage, naja, aber wir müssten vielleicht nochmal auf das, wenn wir dauernd von Demokratie reden, wirklich nochmal drüber nachdenken, was bedeutet denn Demokratie?
Ja, ganz klar. Ich meine, das wird nicht ausreichen, es werden noch andere Sachen gemacht müssen, aber die Idee von Partizipation verknüpft mit Selbstwirksamkeit ist natürlich extrem wichtig. Was wollen wir als Menschen?
Genau.
Ja, wir wollen uns irgendwie verwirklichen. Wir wollen unsere Autonomie dazu verwenden, etwas zu schaffen. Und das können wir natürlich nicht, wenn wir so getrennt voneinander sind, ökonomischen Gründen, wie wir das gerade aktuell in unserem System sind. Ja, der Paritätische Wohlfahrtsverband, ich zitiere es gerne häufiger, aber jetzt kam nochmal eine neue Studie von dem raus. Die Menschen, die im letzten Paritätischen Wohlfahrtsverbandsbericht noch als armutsgefährdet galten, die sind jetzt arm. Ja.
Ja.
Also es ist nochmal schlimmer geworden. 20% der Kinder leben in Armut. Ein Drittel aller Kinder in Deutschland, 33,9%, glaube ich, beziehen auf irgendeine Art und Weise Bürgergeld.
Ja.
Ja, ein Drittel der
Furchtbar.
Kinder. Braucht, weißt du, und wir wissen ja, wir kennen ja die Studien, ja. was Armut in Bezug auf Bildungserfolg und insgesamt Lebenserfolg, du kannst es direkt kalkulieren auf ökonomischer Ebene, was für Einkommensverluste die haben, die persönlich und die Gesellschaft hat, wenn wir uns nicht vernünftig um die kümmern. Und wenn jemand Bezüge erhält im Sinne von Bürgergeld, dann ist sich nicht gut genug um den gekümmert. Ja, wir wissen alle, wie das Leben dann aussieht. Man muss immer hinter jedem Cent hinterher rennen und so weiter. Die Kinder können in der Schule nicht oder nur schwerlich auf die Ausflüge mit und so. Der Bildungserfolg ist dann behindert. Und das ist keine Sache von Selbstwirksamkeit. Und das ist ehrlicherweise auch kein System, das wir anderen anbieten können. Im Sinne von, wie der Mann das da gerade im Deutschlandfunk gesagt hat, dass wir sagen können, guckt uns an, das ist unser System,
ja.
kopiert uns. Ja.
Ja, und da wird ja auch wenn die FDP es immer zu vertreten vorgibt, ein Grundprinzip des Liberalismus negiert. Ja, das Prinzip der Autonomie, der Freiheit, und darauf hat ja Amartya Sen, der bekannte Ökonom, bereits hingewiesen, dass natürlich Armut auch irgendwo die mit seinem Capability Approach die Befähigung, auch autonom zu sein und Möglichkeiten aktiv zu nutzen, einschränkt. Ja, also
Klar.
Armut macht unfrei. Und dann ist es doch interessant, wenn man dann Leute wie einen Herrn Lindner auch hört oder andere VertreterInnen der FDP, die fortwährend für das Prinzip des Liberalismus eintreten, aber dieses trotzdem konterkarieren durch ihre Sozialpolitik.
Ja. Und das wollen wir uns jetzt mal etwas genauer angucken, denn Christian Lindner war bei der neuen Talkshow von Karin Miosga zu Gast. Und die hast du dir angeguckt, Flo.
Yes.
Ich habe sie mir nicht angeschaut, aber ich bin jetzt sehr gespannt auf die Clips, die du mit uns mitgebracht hast.
Einige.
Und ich werde jetzt, ohne zu wissen, was darin vorkommt, ich kann es mir ungefähr denken, dann später mit einem Vortrag von Adam Tooze, dem englischen Wirtschaftshistoriker, darauf reagieren. Ich glaube, ich habe mir genau den richtigen Vortrag ausgesucht. Aber wir schauen später.
Sehr gut, sehr gut. Ich bin gespannt. Ja, es geht erstmal jetzt gar nicht um die Sozialpolitik der FDP am Anfang. Ich würde erstmal, wenn wir jetzt die ersten, drei, vier Clips hören, würde ich erstmal eine andere Debatte aufmachen wollen. Und diese Debatte soll unter der Leitfrage stattfinden, haben wir das Ende des Politischen erreicht? Ja, also Carl Schmidtschen Sinne, also das Politische ist ja das wirklich, was die strukturellen Widersprüche einer systemischen Fragestellung aufzeigt. Aber jetzt wird hier eigentlich nur noch so Subjektjournalismus betrieben, wo dann gefragt wird, Herr Lindner, Sie sind ja Jäger, wie ist das denn so? Jagen Sie gerne? Also ich bin gespannt.
Also wir starten mit einer formellen Kritik, mit einer Stilkritik, die sich wahrscheinlich, ich vermute jetzt, an die Karin Miosga eher richtet.
Absolut. Also da ist wirklich die Frage, was ist dies eine Form von Journalismus, die wir da jetzt hören oder auch sehen können bei YouTube.
Ja. Wir hören rein.
Publikum und natürlich herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Christian Lindner.
Einen schönen guten Abend auch Ihnen.
Darf ich mit dem Jäger beginnen? Sie haben mir eben schon aufmerksam zugehört. Das machen Sie, ne? Seit 6 Jahren haben Sie einen Jagdschein.
Stimmt.
Machen Sie es regelmäßig?
Ich mache es regelmäßig.
Also passionierter Jäger, wie das richtig heißt im Jargon.
Schon. Ich bin gerne in der Natur unterwegs und liebe auch die Erfahrung im Wald, wenn morgens der Tag beginnt und man sieht, das ist eine Welt, die völlig unabhängig von unserer Welt existiert. Gleichzeitig ist die Jagd eine Form der Hege. Also der Wildbestand in Deutschland muss reguliert werden. Das ist kein eigenes Gleichgewicht. Und es ist eine ganz natürliche Lebensmittelproduktion. Man weiß, das Fleisch hat nun wirklich keine Medikamente gesehen. Und artgerechter kann die Tierhaltung nicht sein, wenn es keine Haltung ist, sondern die freie Natur.
Mhm. Lieber Ansitz oder Treibjagden?
Die Drückjagd ist ja was Saisonales, das macht man im Winter. Ja, da nehme ich auch teil, wenn ich eingeladen bin. Aber ansonsten sitzt man an und braucht viel Geduld, um in 9 von 10 Fällen nichts zu sehen.
Ja.
Aber ist dann auch nicht vergeblich, weil, wie ich sagte, die Naturerfahrung hat etwas Meditatives. Und ja, Geduld muss ich ja an meinem Beruf.
Ja, also erstmal zu Miosga. Ich meine, wie, also das ist jetzt eine Kritik, wir werden jetzt auch auf das eingehen, was Lindner sagt, wenn ihr mal die neue Folge der 29er euch anhören wollt, da geht es darum, welche Fragen einfach nur gestellt werden. Ja, und das ist bei Mioska jetzt hier so, Sie sind Jäger, machen Sie es regelmäßig, Ansitz oder Treibjagd und so weiter und so fort. Ne? Wen interessiert der Scheiß? Sorry.
Ja, absolut.
Aber das ist eine Sendung, die kostet, ich spekuliere jetzt, vielleicht, was wird die kosten, 100.000 Euro pro Folge oder so? Junge, da kannst du doch nicht die Zeit so arg verschwenden, dass du Christian Lindner einfach da sitzen lässt und den über seine Hobbys plaudern lässt.
Ja, es soll ja auch wirklich, man hat ja da wirklich, wo wir beim Thema Moral sind, eine ethische oder moralische Verpflichtung, ja auch einen Erkenntnisgewinn für gerade im Öffentlich-Rechtlichen für die Allgemeinheit zu ermöglichen. Dafür werden sie überproportional gut bezahlt, die Mioska und ja. So. Und ich weiß nicht, da bin ich dann vielleicht, klinge ich etwas hart, aber da habe ich dann auch die Anforderungen, die ich an diese Person stelle, dass sie ihren Job gefälligst vernünftig machen. Vor allem bei einem derartig hohen Lohn und
sie ist Journalistin, sie soll ja nicht so menscheln mit Lindner.
Nein, aber ich meine, was ist das jetzt für eine Form des Erkenntnisgewinns? Da ist überhaupt das Prinzip des Politischen am Anfang jetzt völlig verabschiedet, ja? Und welche Funktion hat das jetzt? Will man jetzt sagen, naja, er ist ja auch ein ganz netter Mensch, auch wenn er so harte Austeritätspolitik fährt. Also welche Message soll ich jetzt als Zuschauer, wenn ich mir das abends ansehe, mitnehmen ins Bett? Und worüber soll ich dann nachdenken? Das ist halt, ja.
Das ist völlig nutzlos. Ja. Und jetzt zu Lindner, ne, was er gesagt hat zum Beispiel, er sagt ja, das ist eine Welt, also ich gehe mal davon aus, dass er den Wald meint oder die unberührte Natur, die unabhängig von der unseren existiert.
Ja, das
so
ist natürlich faktisch völlig falsch.
Schwachsinn, ja. Also das ist, ich meine, der sitzt da in seinem Hochsitz und denkt sich sowas, was natürlich auch nicht gerade von geistiger Größe zeugt, weil natürlich hat alles, was wir tun, ja, jede Fabrik, die wir bauen, die steht natürlich nicht im Wald und ist nicht in der unberührten Natur, aber sie hat natürlich eine Auswirkung darauf. Und wenn die jetzt zum Beispiel die FDP das Verbrennerverbot unbedingt wieder aufheben will, dann hat das natürlich auch Auswirkungen langfristig auf die schöne unberührte Natur von Christian Lindner.
Würde Herr Lindner mal Autoren lesen wie Naomi Klein oder Kohei Saito oder auch Karl Marx, das wird er wahrscheinlich nie tun. Wobei ich möchte sie nicht unterstellen, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen fies, aber er scheint das dann doch vergessen zu haben, was gewisse Autoren und Autorinnen sagen. Karl Marx hat schon ganz klar erkannt, ja, dass die kapitalistische Produktionsweise auf der Ausbeutung natürlicher Ressourcen beruht. Aber wir müssen ja nicht mal bei Marx sein. Wir können auch einfach gegenwärtige Debatten beobachten. Und dann zu sagen, die Natur ist von uns unberührt, ist etwas, was jeder Faktizität widerspricht. Ja, das ist einfach nur so ein subjektives Gefühl. Ja, ich bin jetzt hier im Wald und ich bin nicht in der Hauptstadt. Aber auch da würde ich dann neben auch an Herrn Lindner die Forderung richten. Ja, Sie sind nun mal in einer gewissen Funktion, in einer Talkshow. Und auch da kann man natürlich sagen, sollte man solche Formulierungen dann abwägen, bevor man sowas sagt. Also,
ja
wir machen weiter bei der Prinzip der Entpolitisierung. Jetzt beteuert Lindner sogar, dass er Mitgefühl mit sterbenden Tieren hat. Ja, und dass sowas an ihm nicht spurlos natürlich vorbeigeht.
Wow.
Naja, wir dürfen gespannt sein.
Wir so haben.
Und wenn man dann so ein Tier erlegt hat, das heißt, glaube ich, nicht so. Also wenn man ein Stück zur Strecke gebracht hat, habe ich richtig hoffentlich gelernt, dann muss man als Schütze auch den Aufbruch selbst machen, stimmt das?
Ja, bevor man aber das Stück aufbricht, ist es eigentlich unsere jagdliche Tradition, dass wir das Stück, also das Tier, ehren. Und das ist ein, wie ich auch finde, ganz natürliches Gefühl. Denn wenn vor Ihnen ein Lebewesen, ein Tier liegt, dem Sie das Leben genommen haben. Also zumindest mir geht es so, dass ein Gefühl des Bedauerns ich nicht verloren habe. Mhm. Aber es ist eben natürlicher Vorgang. Wer Fleisch essen will, der muss sich damit auseinandersetzen, dass es vorher Lebewesen gibt.
Aber wenn Sie das bedauern...
Es ist auch schrecklich, wie er redet einfach. Seine Art und Weise zu reden, das ist ganz schlimm.
das ist jetzt die Stilkritik.
Ja, ich weiß. Ja.
Ja, ich finde es interessant, dass er sagt, ja, dass er jetzt so hervorheben möchte, so ein bisschen Virtue Signaling. Auch ich habe meine Fähigkeit zur Empathie und zum Bedauern nicht verloren.
Ja, Glückwunsch.
Was man dann so, ja, wenn man die TuS-Kritik liest, so vor dem Hintergrund seiner Sozialpolitik dann manchmal meinen könnte.
Ja.
Aber immerhin, okay, die Leute, die in Armut rutschen, sind ihm vielleicht egal, aber immerhin nicht die
aber
Tiere,
das,
die er erlebt
hat. Das er gerade erschossen hat, das da wird er gefühlig und sensibel. Ja. So ein Schwachsinn. Und auch Mioska, in welcher Position ist sie hier eigentlich? Ja, sie ist so völlig verfallen in eine Rolle, also die Rolle, in der sie steckt, ist ja so eine Schülerinnenrolle. Ja, sie lässt sich von Lindner jetzt Jagd erklären.
Ja.
Was soll das? Warum denkt sie, dass sie ihn damit irgendwie aus der Reserve locken kann oder dass sie ihn damit in so einen Modus verfrachtet, in dem er vielleicht ihr später bei späteren Fragen auf den Leim gehen könnte oder so? Was soll das?
Ja, und ich wiederhole es. Ich glaube, solche Sendungen, das Kriterium, was man da anlegen muss, um auf deine Sache auch einzugehen, ja, ist der Erkenntnisgewinn. Ja, jetzt kann man sagen, sie fragt ja in dieser Schülerinnenhaltung, wie geht das denn mit den Jagen? Aber der Erkenntnisgewinn, wenn ich Mioska mir abends anschaue, ist ein Erkenntnisgewinn im Hinblick auf politische, gesellschaftliche Sachverhalte. Und ich möchte da nicht wissen von Herrn Lindner, wie man jagt. Dann kann ich mir eine Jagddoku anschauen oder mit einem Jäger sprechen. Das ist ja auch legitim. Aber das ist einfach völlig fehl am Platz in diesem Kontext, und ich kritisiere das ja schon seit längerem, auch manchmal diesen Subjektjournalismus, nenne ich das einfach immer so, wo dann die ganze Zeit dann auf einmal 5 Seiten sind über die persönlichen Erfahrungen von irgendeinem Journalisten. Das kann mal amüsant sein, seine Berechtigung haben, aber generell wird damit eigentlich etwas ausgeklammert, was eigentlich die Arbeit ist, ja, des Journalismus, und zwar politische Fragen, Themenstellung, Sachverhalte ausdiskutieren. Aber es geht natürlich auch im weiteren Verlauf dieses Gesprächs auch auf politische Fragestellungen. Erst versucht Mioska dann Lindners Politik zu kritisieren, insbesondere, dass die FDP halt bestimmte Beschlüsse wie zum Beispiel Bürgergeld oder Agrardiesel immer wieder hinterher in Frage stellt, nachdem sie ursprünglich zugestimmt hat.
Ja.
Und jetzt geht's aber ans Bürgergeld. Ja, und Lindner versucht jetzt, seine Argumente darzulegen, warum er eine Erhöhung von eben diesen kritisiert. Ja, wir hören uns das mal an.
Meine Frage ist, was das für eine Kommunikation ist und was es auch für ein Außenbild ist, das Sie abgeben.
Mir geht es nur um eins, um sachlich gute Lösungen. Und ich bin nicht zufrieden, wie sich das Bürgergeld entwickelt hat. Das Bürgergeld hat viele gute Aspekte. Ich nenne jetzt als ein Beispiel, dass wenn ein Mensch aus einer Bedarfsgemeinschaft eine Ausbildung annimmt, dann erhalten diese Auszubildenden jetzt mehr von dem Geld. Vorher ist das alles verrechnet worden. Und das fand ich extrem ungerecht, dass wenn ein junger Mensch eine Ausbildung macht, wird er bestraft dafür, dass die Eltern nicht arbeiten. Ungerecht. Ist geändert worden.
Ich weiß, aber Herr Lindner.
Aber lassen Sie mich bitte sagen, wo ich das Update sehe. Aber wir stellen jetzt fest, das Bürgergeld ist sehr stark erhöht worden. Der Lohnabstand ist nicht mehr gegeben. Wir stellen fest, dass viele das Bürgergeld missverstehen als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir müssen aber immer daran erinnern, das Bürgergeld ist gedacht, um einen Schicksalsschlag abzufedern, wenn jemand in einer schwierigen Lebenssituation ist. Es ist aber keine dauerhafte Einrichtung. Ich gehe sogar so weit, Frau Mioska. Ein Problem der mangelnden Zustimmung zur Ampel ist das Bürgergeld.
Ah.
Weil auch die Menschen mit einem kleinen Einkommen sagen, ich arbeite und jemand anders arbeitet.
Man kennt kaum einen Menschen, der so realitätsfern ist, muss ich sagen. Also wenn man wirklich das Bürgergeld als Faktor angibt, der die mangelnde Zustimmung zur Ampel bekundet,
das ist ja wirklich der Schwachsinn. Also, das ist ja, da kann man jetzt einige andere Punkte auflisten, warum da ein Mangel an Zustimmung herrscht.
Ja.
Und auch, aber lass uns mal versuchen, trotzdem ein bisschen das auseinanderzunehmen. Also erstmal geht er darauf ein, also Herr Lindner, dass das eine sachlich gute Lösung ist. Und ich finde, am Anfang kann man ihn da jetzt auch nicht ganz kritisieren. Aber wenn er dann sagt, mit dem Lohnabstand und dass dann die Leute, die ja nicht viel verdienen, das nicht verstehen.
Pass auf, er möchte eine sachlich gute Lösung. Und wenn ich jetzt höre, sachlich gute Lösung, was ist das eigentlich? Ja, also er verkoppelt ja irgendwie einen objektiven Faktor, das Sachliche, mit einem normativen Faktor, nämlich das Gute.
Ja.
Ja. Und seine Lösungen sind sachlich gute Lösungen. Das heißt, er kennt seiner Auffassung nach die objektive Seite und kann sie auch mit richtigem Handeln verknüpfen. Ja, das ist aber falsch. Ja, alle Wirtschaftswissenschaftler sagen ihm, dass zum Beispiel diese schwarze Null einfach zerstörerisch ist. Und er hält trotzdem daran fest. Das heißt, der sachliche Aspekt, den können wir ausklammern. Ja, also wir haben es hier mit einer für Christian Lindner und seine Klientel guten Lösung zu tun.
Ja, er möchte einfach nicht die eigene ideologische Befangenheit darlegen und versucht es dann in einem Gewand des Sachlichen zu verteidigen.
Ja.
Aber die Frage ist natürlich auch, dann sagt er ja, also dann wird es ja auch wirklich populistisch. Die kleinen, gering verdienenden Leute jetzt, okay, dann nennen wir diese Herr Lindner und dann warum, also wenn das mit diesem Lohnabstand, das ist ja die ganze Zeit wird das von den Konservativen und Liberalen immer angeführt, ja. Dann würde ich sagen, ja, okay, vielleicht geschenkt, aber dann kann man ja auch einfach über Lohnerhöhungen sprechen, radikal.
Genau.
Ja? Und dann ist der Lohnabstand auch gewahrt und das ist ja auch legitim.
Aber dann kommen wir in eine Lohnpreisspirale, Flo.
Okay, ja.
Nein, das ist auch so ein Begriff, gleicher Begriff. Und dann apropos Begriffe, er verwendet dann ja auch noch diesen Trigger-Begriff des bedingungslosen Grundeinkommens.
Das ja ein Horror wäre, wenn man da überhaupt mal daran denkt.
Ja.
Ja, das ist natürlich dann immer so ein, wo man dann ja auch mal kritisch sagen könnte, jetzt lesen wir mal David Graeber so ein bisschen und naja, man könnte, ich bin zwar jetzt nicht so, ich sage, ich bin da auf jeden Fall für, aber dass man so auch im liberalen Sinne einfach mal sagt, naja, wir sind aber offen für Experimente und das ist ja schon ausgeschlossen für Herrn Lindner und es gibt ja durchaus Untersuchungen in gewissen Städten, in skandinavischen Ländern meine ich, wo das dann auch teilweise funktioniert hat und die Leute tatsächlich nicht weniger arbeiten waren, aber das klammere ich erstmal aus. Aber ich finde, es ist schon interessant, wie man halt immer dieses Lohnabstandsargument oder Gebot hervorbringt, ohne dann zu sagen, naja, dann erhöhen wir mal die Löhne und verbessern die Arbeitsbedingungen durch aktive Investitionen. Wird ja auch noch ein Thema sein, was uns vielleicht gleich bei TUS so ein bisschen beschäftigt.
Auf jeden
wird.
Fall.
Okay, dann einmal noch ein Clip. Warum hat die FDP so geringe Umfragewerte und jetzt ungesund? Jetzt verteidigt Lindner den Freiheitsbegriff von Leistung und Eigentum.
Oh Flo, das wird dich getriggert haben.
Ja.
Hör es uns an.
Nicht und hat einen in etwa gleichen Lebensstandard. Was? Das kann nicht sein.
Wir wollen
nicht
gleich,
gerecht.
Ich möchte Sie gar nicht abwürgen, weil wir wollen später noch inhaltlich über das Bürgergeld reden. Aber woher kommt denn die mangelnde Zustimmung zur FDP? Sie haben jetzt zwei Drittel an Zustimmung verloren in den letzten zweieinhalb Jahren. Könnte es was damit zu tun haben, dass Sie, zumindest ist das unser Eindruck, Opposition in der eigenen Regierung sind?
Die einen sagen, die FDP macht zu viel mit von SPD und Grünen. Die anderen sagen, die FDP blockiert zu viele Vorhaben, die übrigens aber auch mitunter gar nicht vereinbart waren. Ich erinnere mich an einen Brief, den ich im letzten Dezember erhalten habe, der mich sehr berührt und lange beschäftigt hat. Es hat sich zugetragen, wir haben ein Möbelstück gekauft und dann schrieb mir der mittelständische Möbelproduzent, er freute sich, dass wir jetzt dieses Stück gekauft haben und er sei FDP-Wähler und er würde sich freuen, wenn die FDP irgendwann wieder Freiheit und Respekt vor Leistung und Eigentum verteidigen würde. Und wissen Sie, warum mich das berührt hat? Nicht jetzt, weil ich vorweihnachtlich besonders emotional empfänglich gewesen bin, weil ich jeden Tag glaube, Freiheit und Respekt vor Leistung und Eigentum zu verteidigen, wofür meine Partei ja von über 5 Millionen Menschen gewählt worden sind. Die 5 Millionen Menschen 2021 haben die FDP ja nicht gewählt, weil sie das Programm von SPD.
Liebe Leute, passt auf, wenn Politiker sagen, ihnen wurde etwas erzählt, Sie haben eine E-Mail bekommen oder Ihnen wurde ein Brief geschrieben, ganz klassisch.
Okay, kommen wir da auf die krass subjektive Ebene zurück. Also
genau,
es werden große strukturelle Probleme, politische nicht so.
Ja, aber ich will noch mal kurz dazu. Ja. Auf diese Weise kann man sich halt jeden möglichen Fall konstruieren, wie man will.
Natürlich.
Ja, das ist anekdotische Evidenz, die so natürlich nicht stattgefunden hat. Ja, ich bezweifle jetzt einfach mal, dass irgendjemand einen Brief geschrieben hat, nur weil er da ein Möbelstück gekauft hat. Was war der bei Porta oder hat er was gekauft? Und also, das ist einfach, da werden Fälle konstruiert, um die Argumente zu legitimieren, aber es ist natürlich völlig illegitim, weil das
einzelne Bestandaufnahmen
genau
sind.
Ja.
Dann kannst du auch andere Leute befragen, die einen anderen Fall erlebt haben und dann hast du wieder eine Gegenposition.
Genau,
dann müsstest du eine Umfrage starten.
Das
wäre dann legitim.
Ja, das ist eine rhetorische Finte. mehr nicht.
Ja, richtig. Und was ich halt natürlich jetzt, das ist meiner Forschung geschuldet, der Freiheitsbegriff wird jetzt hier verteidigt, von Leistung und Eigentum. Und da kann man natürlich wieder mit der kritischen Theorie sagen, naja, dieser Gedanke enthält schon die Regression in sich oder die Konterkarierung der Freiheit. Ja, wir erinnern uns auch an Zendel, den wir immer wieder bemühen, aber es ist halt paradigmatisch als Werk, die Tyrannei der Leistungsgesellschaft, die ja in die größten Formen der Unfreiheit umschlagen kann. Und Eigentum, naja, also eigentlich hat sich die französische Revolution gegen die Feudalstrukturen aufgelehnt. Ja, und jetzt haben wir wieder eigentlich eine Debatte, wenn wir Leute wie Varoufakis lesen, dass wir in einer Art Neofeudalismus leben, weil wir so große Unternehmen haben, die so viel besitzen, ja, auch an Daten über uns, dass dieser Eigentumsbegriff also eigentlich ja mit dem Freiheitsbegriff in meiner Ansicht nach nicht zu sehr vermengt werden sollte.
Ja. Nee, genau, weil du dir diese großen Vermögen eben nicht erarbeiten kannst. Das suggeriert Lindner ja immer noch, ne? Dass wir eben in diesem meritokratischen System leben, aber sie werden einfach vererbt.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja, es ist wirklich erschreckend. Und die Frage ist ja jetzt, wie kann man denn das sinnvoll mal kritisieren? Und da hast du ein paar Clips rausgesucht.
Genau. Also Tooze bezieht sich natürlich nicht jetzt direkt auf dieses Lindner-Interview und er bezieht sich auch gar nicht auf die FDP. Es geht eher darum, wie eine Fiskalpolitik aussieht, die sich gegen rechts widmet, beziehungsweise aus umgekehrter Perspektive, wie es dazu kommen konnte, dass die rechten Parteien so stark geworden sind aus fiskalpolitischer Sicht. Und das ist natürlich auch jetzt in unserem Fall sehr interessant, weil Christian Lindner einer der größten Verfechter der Schuldenbremse ist, auch mit der Begründung, dass wir eben in einem freiheitlich meritokratischen System leben, was ja nicht stimmt, wie wir festgestellt haben, weil eben nicht alle die gleichen Chancen haben.
Ja.
So, und Tooze leitet also dieses Aufkommen der regressiven Elemente, wie du sie nennst, ne, oder beziehungsweise der AfD und auch in anderen Ländern, zum Beispiel die Peace-Partei und so, her. Denn er sagt, es gibt eine ontologische, ja, du hast eben schon gesagt, Ontologie bezieht sich auf das Sein. Also wir müssen hier sagen, eine wirklich grundsätzliche, eine fundamentale Verunsicherung unter den Wählern der extremen Rechten. Mhm. Und diese erstreckt sich in drei Dimensionen. Also es gibt drei Gründe, warum eben diese Verunsicherung zustande gekommen ist, und die würde ich jetzt gerne mal im Einzelnen kurz besprechen. Genau, die Tonqualität ist nicht die beste. Ich hoffe, das kriege ich in der Nachbearbeitung noch etwas besser hin, aber wir hören uns das jetzt mal an. Und die erste Dimension ist die strukturelle Ungleichheit entlang einer Linie der Deindustrialisierung, also Deindustrialisierung.
Okay.
Wir hören es uns an.
Eine Dimension ist die strukturelle Ungleichheit entlang der Linie der Industrialisierung und Deindustrialisierung, die in Deutschland ungeheuer eng zusammenfällt mit der Hinterlassenschaft der deutschen Deutschtrennung, der Wiedervereinigung und der daran sich anschließenden Deindustrialisierung. Man möchte meinen, das sei eine deutsche Besonderart, aber solche Phänomene, solche Karten kann man für die meisten europäischen Länder, mittlerweile auch für die Vereinigten Staaten, zeichnen. Sie sind in Deutschland besonders ausgeprägt, weil wir tatsächlich mit zwei verschiedenen Systemen zu tun hatten. Aber entlang dieser Linie, und man könnte Martinez Fingerzeig folgen, zum Beispiel auch die Verteilung des Vermögens auf einer solchen Karte ist besonders extrem. Es gibt praktisch keine Millionäre in Ostdeutschland, geschweige denn Milliardäre. Und wenn wir wenn die Frage nicht nur der ungleichen Vermögensverteilung, sondern der Verfügungsmacht über Vermögen reden, das heißt Firmensitze, wo sitzen die? Die sitzen noch weniger in Ostdeutschland als Vermögen an sich. Das heißt, Macht, Vermögen fallen zusammen und sie sind regional extrem polarisiert, nicht nur in Deutschland, sondern über Europa hinweg.
Ja, also wenn man jetzt mal nicht fragt, warum wählen die Leute AfD, sondern wo sitzen die AfD-Wähler, dann wird, wenn du dir das auf einer Karte anguckst, wirst du sehen, dass sie primär in Ostdeutschland leben.
Ja.
Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist in Ostdeutschland passiert, dass da so viele AfD-Wähler sind. Naja, nach dem Ende der DDR wurden mit der Treuhand extrem viele dieser DDR-Firmen abgewickelt und es hat eine massive Deindustrialisierung dieses Landstrichs in Deutschland gegeben, was dazu geführt hat, was zu Unsicherheiten geführt hat, ja, und zu Einkommens- und Wohlstandsverlust auch bei diesen Menschen oder deren Nachkommen.
Absolut, ja. Also ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ja. Wenn TuS jetzt sagt, die strukturelle Ungleichheit infolge einer Deindustrialisierung nach der Wiedervereinigung ist ein Grund, das ist ja wieder das Prinzip der Ohnmachtserfahrung, ja, genau. Oder der ontologischen Unsicherheit.
Ja. Und Verletzlichkeit wieder, ne? Da ja. sind wir wieder.
Ja, und da ist dann auch wieder die Frage, was würden wir da sagen, aktiv die Verhältnisse so gestalten, dass ich von der Autonomie Gebrauch machen kann, dass ich partizipierend eingreifen und handeln tätig werden kann.
Ja.
Und das ist da eben nicht der Fall. Aber was jetzt TuS macht, was das Schöne ist, im Gegensatz, wenn man das jetzt mit dem Lindner-Interview kontrastiert, ja. hier wird im besten Schmidtschen Sinne das Politische wieder in die Politik getragen, ja, und nicht das Entpolitisierte politisiert. Ja. Also weißt du, was ich meine, ne?
Ganz
und
genau. Es wird nicht einfach nur so ein Topoi von wegen, ja, wir sind ja alle frei und Leistung und so wiedergespiegelt, sondern es wird halt eben faktisch aufgezeigt, was falsch läuft und später dann auch, wie es besser laufen könnte.
Absolut.
Wir hören uns die zweite Dimension an.
Jo. Die Dimension ist die Ungleichheit als sich. Und ich mache das hier salopperweise an der Einkommensungleichheit fest, die Gini-Daten, das ist ein bekannter Maßstab für diese Ungleichheit. Die Vermögensdaten, die Martina uns vorgeführt hat, sind noch viel extremer als die der Einkommensverteilung. Aber selbst die Einkommensverteilung zeigt die für Deutschland bestimmenden Trends. Der Anstieg seit Anfang der 2000er Jahre und die Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland, wo in Ostdeutschland im Besonderen seit der Wiedervereinigung die Ungleichheit besonders in die Höhe gegangen ist. Nun wird diese Ungleichheit im Gini beim Einkommen zu einem sehr erheblichen Teil in einem funktionierenden Sozialstaat wie Deutschland ausgeglichen. Der Post-Tax-Gini ist weniger extrem als der Pre-Tax-Gini. Aber die Erfahrung der Prekarisierung, die Erfahrung der Destabilisierung, die Erfahrung der Abhängigkeit von in verschiedener Weise bedingter Unterstützung des Staates schafft, trotz der Erfolge des Sozialstaates, ein Gefühl der Verunsicherung, der tief sitzt und die Menschen zu Verzweiflung und eben auch zur Suche nach radikalen Lösungen.
Ja, leider ein bisschen abgeschnitten, zur Suche nach radikalen Lösungen treibt. Ne?
Ja.
Also Good News. In gewisser Weise funktioniert der egalisierende Staat in Deutschland noch. Ja? Mhm. Es müssen Steuern bezahlt werden. Das heißt, die Einkommensgleichheit ist in Deutschland noch einigermaßen gegeben. Das Problem sind natürlich einerseits die Vermögen, wir hatten es eben schon gesagt, die vererbt werden. Und andererseits natürlich aber auch die Ohnmachtsgefühle, die Menschen erleben, wenn sie vom staatlichen System abhängig sind.
Ja.
Ne? Also klar kann man sagen, man wird aufgefangen. Also es ist nicht so schön, wie Lindner das eben als bedingungsloses Grundeinkommen dargestellt hat. Ne? Das wäre so, als würde man irgendwie beschenkt werden oder so. Aber es sind eigentlich wirklich massive Ohnmachtserfahrungen, die wirklich psychologische Effekte auf das Individuum haben, das Bürgergeld beziehen muss.
Ja. Absolut, weil das ja auch mit gewissen Stigmatisierung einhergeht, mit gewissen Sanktionen,
ja.
dass dir dauerhaft ein Gefühl vermittelt wird, dass du ja irgendwie schuldig bist.
Genau.
Das wird dann natürlich nicht verbessert durch TV-Formate, in dem immer ein ganz spezifisches Bild des Arbeitslosen dargestellt wird, ja, der den ganzen Tag Pizza isst und Cola trinkt.
Das ist übrigens auch eine Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Natürlich.
Ja, bei Thilo Jung saß kürzlich ein Wissenschaftler, dessen Namen ich leider vergessen habe, der diesen Begriff geprägt hat und erforscht hat, und das ist eben eine Art und Weise, wie wir auf eine bestimmte Menschengruppe, die einfach sozioökonomisch schwächer sind als wir, herabblicken. Das ist eine Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Ja, und auch was TuS ja sagt, Ungleichheit, ja. Und was eint uns nochmal Mayo, ja? Verletzlichkeit. Universelles Merkmal von uns allen, ja. Und wir sind alle mal zu verschiedenen Zeitpunkten verletzlich im Leben.
Genau.
Und in dem Moment, wo wir dann das irgendwie so, irgendwie, da negieren wir das Prinzip der Verletzlichkeit, wenn wir darauf herabblicken, ohne zu wissen, dass es einen auch mal selber durch ungünstige Schicksale so treffen kann, dass man in so eine Position kommt. Und B, dass es einfach ein Faktum ist, ja, diese Verletzlichkeit. Und ja, das ist sehr bedenklich alles, diese diskursiven Entwicklungen.
Eine dritte Dimension, die verunsichert, ist, wie aus linker Perspektive ehrlicherweise häufig ignoriert wird, beziehungsweise nicht aus allen Perspektiven diskutiert wird, die Einwanderung.
Mhm. Und die dritte Dimension, die wir ansprechen müssen, um die Frage des Rechtsextremismus und der Rechtsradikalität in Europa zu beschreiben, ist die Frage der Einwanderung. Europa unternimmt im Moment ein einmaliges historisches Experiment mit der Einwanderung, jedenfalls in seiner eigenen Geschichte. Und das Land Deutschland, in dem ich als Kind 1974 angekommen bin, als Ausländer, ist eine ganz andere Welt als das Deutschland heute. Als ich nach Deutschland kam, war der Anteil von Ausländern um die 4-5%. Heute liegt der Anteil 5-mal höher. Das ist eine radikale Veränderung, deren Konsequenzen wir noch gar nicht bestimmen können. Und die Schwierigkeit der demokratischen Politik im Umgang mit diesem Problem schafft riesige Gelegenheiten für politische Entrepreneurs der Rechten, Antworten zu geben auf die Form dieser Gesellschaft und wie sie in Zukunft aussehen wird. Das Thema Nummer eins auf der Rechten unter allen Parteien in ganz Europa ist die Frage der Einwanderung, ist die Frage der Einwanderungskontrolle, ist die Frage des Rassismus und der Islamophobie. Das sind die treibenden Kräfte und wir dürfen nicht davor zurückschrecken, darüber zu reden. Deutschland unternimmt, wie gesagt, ein absolut radikales Experiment, wenn man die Definition von Menschen mit Migrationshintergrund genügend weit fasst, dann sind wir bei einem Prozentsatz in der Bundesrepublik heutzutage von 28% und 50-50 Neuanwanderer ohne Staatsbürgerschaft und Menschen mit Migrationshintergrund mit deutschem Pass. Das ist eine radikale historische Veränderung, mit der die Politik umgehen muss. Und es hat wenig Sinn, glaube ich.
Ja, also das darf man nicht vergessen. Ne? Mhm. Ich meine, wir sind von einem Ausländer oder Migranten beziehungsweise Menschen mit Migrationshintergrundsanteil von 5% auf 28% hoch in relativ kurzer Zeit. Ja, also binnen 30, 40 Jahren. Das macht natürlich was mit einer Gesellschaft, die das selbst auch noch erlebt hat. Ja, genau. Und natürlich gibt es auch eine bestimmte Generation, die das vielleicht auch nicht so miterlebt haben, die das vielleicht auf dem Lande eher nur aus den Medien kennen und von früher her auch nicht kennen, die davon in gewisser Weise betroffen sind, weil sie das einfach sehen und mitbekommen. So, das darf man nicht negieren als Punkt. Ja, natürlich können wir jetzt normativ sagen, das ist eine wertvolle Art der Entwicklung, eine progressive. Ja.
Ja. Also das ist, ich würde sagen, dass das tust, das erstmal konstatiert, dass es, wie du sagst, auch eine radikale Veränderung auf faktischer, erstmal nicht normativer Ebene ist. Es ist richtig und das muss man auch konstatieren. Und jetzt hast du gesagt, das ist eine wertvolle oder nicht wertvolle. Ich glaube, diese normativen Kategorien, die sind erstmal irrelevant, weil ob das eine wertvolle Erfahrung ist oder nicht, bemisst sich daran, wie die Politik damit umgeht. Ja, und eigentlich, ja, erstmal ist das einfach nur ein Faktum und ich habe halt die Meinung, wenn Menschen vor Armut und Krieg fliehen, okay, das ist für mich normativ klar, dann haben sie ein Recht darauf.
Ich meine jetzt, man könnte natürlich auch kulturelle Vielfalt per se als normativ wertvoll betrachten.
Weißt ja, du? Aber das wäre dann wahrscheinlich auch eine philosophische Debatte, wo man dann ganz genau die Argumente auseinandernehmen müsste. Ne? Und aber TuS konstatiert erstmal, es ist eine radikale Veränderung und ich damit würde ich übereinstimmen und die kann gewinnbringend sein, je nachdem, wie die Politik damit umgeht. Aber wenn wir die derzeitige politische Landschaft betrachten, ist ja der Umgang eher so, dass man die Probleme, die strukturell unser Land betreffen, tendenziell auf den Migranten projiziert, den Einwanderer.
Ja.
Rechtliche Definition lasse ich jetzt, nagel mich nicht fest dafür, ja. Zeitgleich brauchen wir aber diese Menschen, weil uns Arbeitskräfte fehlen in Ecken und
Enden. Ja, und das sollte auch nicht das einzige Argument sein. Ne? Das Ding ist, wir versuchen oder viele Politiker versuchen, etwas zu verhindern, das längst geschehen ist. Und das ist halt das Ironische daran. Ne? Also wir haben 30% Leute mit Migrationshintergrund in dieser Gesellschaft. Und jetzt die Einwanderung stärker zu verhindern, ändert nichts an diesem Umstand, dass ein Drittel der Menschen in diesem Land auf irgendeine Art und Weise aus dem Ausland kommt.
Ja, und die ja auch ohne Frage unser Land bereichert haben und Teil der Gesellschaft sind. Deswegen ist das ja, wie du sagst, eine Debatte, die, was will man da jetzt sagen? Ja. Also das ist Teil von Deutschland und das ist auch okay und richtig ja, so. Und ich finde, jetzt hast du gerade gesagt, naja, das darf ja nicht das Argument sein, dass wir diesen Fachkräftemangel haben, aber das ist trotzdem ein strategisch wichtiges Argument.
Ja,
weil allein mit Moral wirst du diese Debatte nicht lösen.
Nein, da hast du recht. Ich wünsche mir auch, ich meine, das ist ja das Ironische daran, dass sich diese Parteien, die sich alle als wirtschaftsaffin denken, eben diese wird für diese wirtschaftlichen Argumente nicht mehr empfänglich sind. Ne?
Ja,
wir haben das ja auch schon häufiger gemacht, dass man diese rein, das wäre eigentlich ein FDP-Argument zu sagen, ja, wir brauchen die Fachkräfte für unsere Wirtschaft. Ne? Und
ja.
Ich würde mir natürlich in einer besseren Welt wünschen, dass wir nicht nur immer auf diese Wirtschaftsargumente rekurrieren müssen.
Hm.
Ja gut, also TuS sagt, diese drei Dimensionen, die wir euch jetzt hier vorgestellt haben, die sind natürlich miteinander verwoben und müssen als sich gegenseitig bedingend wahrgenommen werden. Gut, jetzt haben wir diese drei Dimensionen, diese drei Probleme dargestellt, aber das erklärt jetzt noch nicht die Frage, warum gibt es jetzt in Deutschland, das ja nachweislich eines der reichsten Länder der Welt ist, auf der materiellen Seite Probleme. Ja, warum gibt es so viele? Wir haben eben davon gesprochen, 20% der Kinder leben in Armut. Warum gibt es so viele davon?
Mhm.
So, und ja, jetzt kommen wir natürlich zur Schuldenbremse. Ja, wir haben 2019 ein 60% des Bruttoinlandsprodukts als Schulden gehabt. Das ist sehr wenig. Ja, also vergleichsweise Japan zum Beispiel, was ich auch als durchaus funktionierende Gesellschaft mit vielen Problemen auch betiteln würde, hat 240% des Bruttoinlandsprodukts. Ja, das ist immer noch die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aber die Frage ist doch jetzt, wieso kommen diese Konflikte, die wir eben dargestellt haben, so zusammen, dass sich materielle und identitätspolitische Konflikte so verknäueln? Also wieso wird das so vermengt?
Mhm.
Und die Antwort darauf ist, dass wir es jetzt hier mit einer höchst antidemokratischen Politik aus der Mitte der Gesellschaft zu tun haben. Ja, also die radikale Mitte hat in Deutschland ihre Politik durchgesetzt. Und dazu hören wir uns jetzt nochmal TuS an.
Okay.
Haben. Und die Antwort darauf ist eine politische Entscheidung. Wenn reiche Länder, genau wie Martina es gesagt hat, wenn reiche Länder massive Armut aufweisen, wo es an Kita-Plätzen fehlt, an gesundheitlicher Versorgung, an Wohnungen, dann ist das letztendlich eine Entscheidung. Und im deutschen Fall kann man mit einer ungeheuren Klarheit bestimmen, wo der Moment lag, in dem die Entscheidung getroffen wurde, andere Sachen als Priorität zu setzen, als öffentliche Ausgaben und öffentliche Investitionen. Und es ist der berühmte Moment 2009 mit der Entscheidung, im Rahmen der damaligen Finanzkrise und der Diskussion um Arbeitsbeschaffungsprogramme die Priorität auf den Schuldenabbau zu setzen und 2009 die Schuldenbremse festzusetzen. Das ist eine Demokratiefeindlichkeit, würde ich argumentieren. Und es ist wichtig, das in aller Härte zu betonen. Eine Demokratiefeindlichkeit, die nicht außerhalb des Mainstreams kommt, die nicht von der populistischen Rechte, geschweige denn von der populistischen Linken kommt, sondern aus der radikalen Mitte der deutschen Politik kommt ein Impuls, ein fiskalpolitischer Impuls, der im Grunde zutiefst demokratiefeindlich ist. Wie die Studien des Fiscal Futures gezeigt haben, geht eine Präferenz für Schuldenreduzierung Hand in Hand mit mangelndem Vertrauen in den Staat. Das heißt, es ist die gleiche Politik, die in diesem Moment betrieben wird. Wenn man fragt, warum braucht Deutschland eine Schuldenbremse, ist die Antwort klipp und klar, wir trauen der Politik nicht. Das ist eine antidemokratische Antwort. Es ist eine antidemokratische Antwort in der Substanz. Das ist wirklich ein tricky Dings hier, das hier. Es ist eine demokratiefeindliche Politik in der Substanz, weil damit das öffentliche Leben verarmt, weil damit die Ungleichheit, vor allem im deutschen Fall, weil der Schuldenbremse kombiniert wird mit einem Veto über erhebliche Vermögens- und Einkommensbesteuerung. Man schreibt damit de facto die Ungleichheit fest und man erzeugt erzeugt Brennpunkte, man erzeugt Spannungspunkte und man verbaut den Weg nach vorne in allen wichtigen Bereichen, die vor allem natürlich auch die Jugend Deutschlands betreffen, in der Bildungspolitik, in der Sozialpolitik, in der Klimapolitik und selbst im geopolitischen Bereich der Verteidigungspolitik ist es dem deutschen Staat nicht möglich zu agieren. Aus Amerika kommt, ist das wirklich unter anderem das Allererstaunlichste. Denn selbst in einem Land der massiven Ungleichheit, mit einer ungeheuren Abneigung gegenüber Steuern, ist es der amerikanischen politischen Klasse mindestens möglich, für das Pentagon Mittel zu beschaffen. Das ist, selbst das ist in Deutschland nicht möglich. Es ist also eine Selbstblockade einer wirklich besonderen Sorte, die wir hier aufzuweisen haben.
Es ist wirklich demokratiefeindlich, einfach muss man sagen. Die Schuldenbremse ist demokratiefeindlich. Und wie Adam Tooze das hier so schön sagt, warum gibt es also diese Armut in Deutschland und diese materielle Ungleichheit? Weil wir uns dafür entschieden haben.
Ja, Armut ist ein Problem. Das hat doch auch der Chef des paritätischen Wolf,
Schneider, Ulrich Schneider.
Genau. Und er hat gesagt, wie löst man das Problem Armut mit Geld?
Ja.
Wenn ich viel Geld brauche, dann mache ich Schulden. Aber die Frage ist, wie definiere ich Schulden? Ja. Schulden kann man auch einfach mal substituieren, diese Begrifflichkeit durch den Begriff der Investition. Ja. Und das ist ja schon paradox, dass gerade eine liberale Partei oder ein Finanzminister vom Schlag eines Herrn Lindner eigentlich in dem Moment eine äußerst illiberale Position einnimmt, weil eigentlich wird man so denken, naja, Investitionen sind eigentlich auch etwas Liberales. Sie wollen progressiv die Gesellschaft voranbringen. Und das geht nun mal durch Investitionen, die sich irgendwann auszahlen werden. Und ja, ein guter Sozialstaat ist immer für den gesellschaftlichen Frieden eine lohnende Investition, würde ich sagen. Und deswegen hat Tooze mit dem Punkt vor allem auch recht, dass da eine inhärente Demokratiefeindlichkeit erkennbar wird.
Ja, ganz klar. Und was er dann später auch noch anführt, ist, dass man eben den zukünftigen Generationen die Möglichkeit, Fiskalpolitik in erster Instanz uneingeschränkt zu betreiben, nimmt.
Ja.
Also es muss immer eine verfassungsgebende oder Stand jetzt muss es eine verfassungsändernde Mehrheit geben im Bundestag, die sich darauf einigt, Fiskalpolitik anders zu gestalten. Und das ist natürlich eine Form der Freiheitsberaubung einfach.
Absolut.
Er spricht dann noch was länger über die AfD und wir substituieren jetzt hier einfach mal ganz keck AfD mit FDP, ja, weil die in Bezug auf die Schuldenbremse eine sehr ähnliche Position haben. Die AfD ist vielleicht noch etwas.
CDU.
Ja, wobei. Das stimmt nicht ganz. Also aus der CDU, vor allem aus den Landesparteien CDU, gibt es jetzt Bewegungen, die Schuldenbremse gegebenenfalls zu reformieren, dass sie das über den Bundesrat einbringen würden.
Ich weiß, in Wegenang in Berlin, der hat da ja auch eine andere Meinung und so.
Genau.
Ist da mit
und
der
ich glaube, Schleswig-Holstein. Oder
das weiß ich jetzt
nicht. Der
Günther. Ja, das weiß ich
nicht. Das ist, glaube ich, auch dabei. Also es gibt einiges an Bewegung. Deswegen kann man da vielleicht die CDU auch nicht, ehrlicherweise nicht ganz über einen Kamm scheren.
Okay, ich habe mich vielleicht zu sehr gerade auf die Partei fokussiert.
Ja, klar. Wenn man Merz zuhört, dann ist das Gleiche.
Dann ist nämlich die CDU.
Ja. Genau, ne? Und dann spricht er halt noch zum Beispiel über den Slogan Take Back Control, das ja eigentlich ein linker Slogan ist, der sich jetzt leider von rechts der nach rechts abgewandert ist. Und diesen Teil mit der AfD als radikale, antidemokratische Sparpartei überspringen wir jetzt mal. Die Frage ist jetzt, was ist die Lösung? Und laut Tooze ist das eine progressive Fiskalpolitik. Wie die aussehen kann, hören wir uns jetzt an.
Sie sehen das. Das ist jetzt der makroökonomische Stand Europas im Moment. Und es ist ehrlich gesagt tiefst bedrohlich. Und was man in diesem Moment erwarten würde, wäre natürlich ein fiskalpolitischer Impuls. Nachfragemäßig ist die europäische Wirtschaft, wenn nicht im Stillstand, dann doch auf einem konjunkturellen Tief und es gibt jeden Grund zu tiefer Sorge und all unsere alten Weisheiten stimmen noch immer. Wir sollten agieren. Nicht nur das, Europa gerät ins Hintertreffen. Der amerikanische Wachstum ist wesentlich schneller als der europäische im Moment und wenn Sie fragen, warum, dann kommt selbst die Financial Times, meine Freunde von der Financial Times, zu dem Ergebnis, dass die Antwort heißt, Fiskalpolitik. Fiskalpolitik im großen Ausmaß, im richtigen Moment, nicht ständig und immer, aber im richtigen Moment, im großen Ausmaß, macht einen riesen Unterschied. Sie sehen, wie groß der Schub war, der von den Amerikanern, das ist die rote Linie, 21 noch in die amerikanische Wirtschaft gepumpt wird. Wenn sie eine Rakete lancieren in den Himmel, dann ist der erst die erste Phase das Wichtigste. Und das haben sie mit massiver Wucht gemacht. Das Problem ist politisch. Das Problem ist, dass selbst in Amerika dieser Erfolg, und es ist ein Riesenerfolg, sich nicht umsetzt in tatsächliche Umfrageergebnisse, die uns erhoffen lassen, dass Joe Biden wiedergewählt wird. Was droht, ist das Desaster einer zweiten Trump-Amtszeit.
Ja, genau. Ne? Also Fiskalpolitik wäre die Lösung. Geld investieren jetzt, öffentliches Geld in die Wirtschaft. Und das wäre die Lösung, um die schlechte konjunkturelle Lage wieder anzuheizen.
Ja, also man löst Probleme mit Geld. Und das ist erstmal eine Überlegung, die zutreffend ist. Und daraus kann man dann ja auf politischer Ebene ableiten, dass so eine progressive Fiskalpolitik eben die Lösung ist. Ja, wir haben marode Schulen, zu wenig Kita-Plätze, wir haben hohe Armut. Wie löse ich diese Probleme mit Investitionen und Geld?
Genau, und das schafft dann ja auch wieder Arbeit und Nachfrage. Und
nicht,
und so
indem ich dann Lehrkräften zum Beispiel sage, dass sie Yoga-Übungen machen sollen. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Aber was ich dann damit nur sagen will, TuS sorgt dafür durch seine Ausführungen oder zumindest, dass man das erkennt, dass das Primat des Politischen wieder auch zurück in die Politik kehren muss.
Ja,
und das
genau.
Ist dann das Finanzielle.
Genau. Wie kann man das Problem lösen? Politisch handeln.
Genau.
Ja. So, dann spricht er noch kurz, was passieren würde, wenn Biden nicht wiedergewählt werden wird. Das heißt also, er ist relativ pessimistisch oder sehr befürchtet eine zweite Trump-Amtszeit, wo er dann sagt, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass eben diese progressive Fiskalpolitik in nächster Zukunft erstmal nicht stattfinden wird. Was schade ist. Das Momentum nach Corona war da. Man hat es ein Stück weit genutzt, aber es hatte nicht den politischen Effekt, wie er ja gerade auch gesagt hat, den man sich erhofft hatte, ne? Dass wirklich Investitionen die Wirtschaft zwar angekurbelt haben in den USA, das aber nicht dazu führt, dass die Leute dann Biden wählen.
Mhm.
Das überspringen wir. Ein kurzer Clip noch dazu. Nein, liebe Leute, Schulden sind kein Problem.
Wir müssen festhalten an der Tatsache, und ich ende hiermit, dass Schulden wirklich kein Thema sind. Solange wir bei Vollbeschäftigung die goldenen Regeln einhalten, ich will das jetzt nicht hochwissenschaftlich begründen, aber politisch reicht das als Formel. Bei Vollbeschäftigung machen wir Schulden nur für investive Zwecke. Gibt es keinen Grund, sich über Schulden Sorgen zu machen? Wir sollten bei der Weisheit von Lorenz von Stein bleiben, der aus Deutschland kommend schon im späten 19. Jahrhundert die berühmten, und ich denke aus guten Gründen berühmten Satz formulierte, ein Staat ohne Staatsschuld tut entweder zu wenig für die Zukunft oder erfordert zu viel von der Gegenwart. Und das ist die entscheidende Herausforderung für eine konstruktive Wirtschafts- und Finanzpolitik im gegenwärtigen Moment. Danke für Ihre...
Ja, also wir tun ganz offensichtlich zu wenig für die Zukunft, wenn wir mal an Klimawandel denken und so weiter. Genau, also bei Vollbeschäftigung, was natürlich nicht heißt, dass es keine Arbeitslosen gibt. Ne, es gibt so bestimmte Kriterien für Vollbeschäftigung. Soll die goldene Regel, dass man nicht mehr ausgibt, als man einnimmt, grob eingehalten werden und natürlich für investive Sachen und nicht für konsumtive Ausgaben gelten. Ja, das heißt, Investitionen, wie du gerade gesagt hast, in Schulen, in Infrastruktur und so weiter, das sind Dinge, die werden uns in gewisser Weise ein Return of Investment geben, das eben teilweise vielleicht sogar monetär ist, aber uns unser Leben in der Gesellschaft besser macht. Und dieses Investment dann und dieses Return of Investment sich dann aber auch wieder anders ökonomisch äußert. Ja, wenn die Leute einfacher zur Arbeit kommen, sind sie weniger gestresst, dann sind sie vielleicht auch produktiver, etc., etc., etc. Also es ist ein Riesenrattenschwanz dabei. Ja, das ist die Möglichkeit, die wir haben. Das ist eine Möglichkeit, politisch zu agieren. Mhm. Und Schulden sind in diesem Kontext kein Problem. Und das ist eine Sache, die müssen wir in Deutschland einfach wieder mehr verstehen.
Wir haben wirklich diese Substituierung durch den Begriff der Investition, ja, also dass man Schulden nicht als einen Verlust versteht.
Ja, ne? Genau.
Das denke ich, ist ungemein wichtig.
Schulden von heute sind die Gewinne von morgen.
Ja, absolut.
Ja. Und wir haben jetzt in diesem Podcast wir sind einen weiten Weg gegangen.
Mhm.
Ja, vom moralisierenden Subjekt oder auf subjektiver Ebene moralisierend sind wir wieder zum Politischen gelangt.
Genau.
Und das ist vielleicht ein Weg, den wir doch als Gesellschaft auch gehen sollten, dass wir eben aufhören zu moralisieren und
wirklich moralisch zu agieren, weil das wäre moralisch, politisch zu agieren.
Das können wir sagen, ja. Es wäre moralisch richtig, politisch zu agieren, dass wir wirklich in der Sphäre der Politik wieder politisch werden und nicht einfach nur sagen, das ist richtig, das ist falsch, aber dann hat es gar keine Auswirkungen. Ja,
genau, oder deswegen liegt der Ethicist ja auch falsch in der New York Times, ja. Wenn man dann diese persönlichen Dilemmata sich darauf fokussiert. Nein, also wenn dann jetzt ein Obdachloser in deinem Flur schläft, in einem Treppenhaus, dann ist nicht die Frage, wie gehe ich damit um, moralisch schwärze ich den an oder rufe die Polizei. Die eigentliche moralische Frage ist dann strukturell, warum haben wir so viele Suchtkranke und Obdachlose?
Ja? Ja.
Und auch da Investition, das sind alles Dinge, Probleme, die man finanziell oder auch politisch angehen muss.
Genau, das ist nämlich ein politisches Problem. Ja, und natürlich sind die Fragen auf individueller Ebene auch nett und sinnvoll, aber sie lösen eben keine Probleme auf gesellschaftlicher Ebene, die wir politisch angehen müssen.
Ja.
Leute, es war, glaube ich, lang und intensiv, aber unser Credo ist mehr Politik wagen.
Richtig, 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 genau.
Und dann wir wieder den 2 Wochen Zeitraum einhalten und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann, ciao.
Ciao.